Wir haben den Podcast erfunden, das haben wir natürlich nicht. Und wir haben aber den Podcast, wir haben den Fußball erfunden. Und deshalb reden wir über Fußball. Wir, das sind
Uni Beizet,
Marc Posthaus
und Andreas Boller. Ja, also aus persönlicher Sicht muss ich sagen, ich habe am Wochenende erlebt, wie schön Fußball sein kann, wie viel Spaß es machen kann, Fußball zu schauen und zu spielen offensichtlich. Und dann einen Tag später, das war dann der Sonntag, genau das Gegenteil, wie schwer es sein kann, Fußball zu spielen und wie schwer es manchmal fallen kann, Fußball zu schauen. Könnt ihr euch vorstellen, welche Spiele gemeint sind? Zuerst mal die deutsche Nationalmannschaft, die dann locker mal 7-0 gewinnt, locker in Anführungszeichen. Und dann das Pokalspiel des Wuppertal SV, wo man sich vieles erhofft hatte auf Seiten des WSV, vor allem das Erreichen des Halbfinales und dann vielleicht noch das Finale und dann noch den DFB-Pokal gegen Rot-Weiß Oberhaußen und dann steht es am Ende 0-3 und man muss sagen, da ist der WSV noch gut weggekommen. Ja, und dann muss man sich fragen, wie geht's weiter? Ich wüsste im Moment, würde ich sagen, man fängt schon wieder irgendwo bei Null an mit einem neuen Trainer zwar, aber der muss eigentlich jetzt schon wieder die Konsequenzen ziehen, die man hätte vielleicht schon vor 3 Monaten ziehen können. Was für Konsequenzen könnten das sein?
Ja, das weiß ich nicht, was für Konsequenzen, aber weil du sagst, wie geht's weiter? Ich würde sagen, Pokal sofort abhaken. Das macht gar keinen Sinn, jetzt da noch zurückzublicken. Und ich finde eigentlich die Einstellung von neuen Trainer von Tyrella im Interview mit Marc Posthaus eigentlich die richtige. Man muss jetzt auf die Liga gucken und es ist höchste Eisenbahn, da jetzt zu punkten, weil wenn man da noch weiter abrutscht, dann wird es brandgefährlich.
Wenn man es irgendwie versucht, positiv zu sehen, was ist gestern passiert? Man ist erwartbar aus dem Pokal ausgeschieden. Natürlich war die zweite Halbzeit, darüber muss noch gesprochen werden, weil man schon das Gefühl hatte zu Beginn der zweiten Halbzeit mit dem 0-2, dass da alte Wunden aufgerissen wurden von Beginn der Saison, als man einige Male dann doch ziemlich chancenlos war. Aber nichtsdestotrotz, es ging gestern nicht um Punkte. Man ist aus dem Pokal erwartbar ausgeschieden und kann und muss sich jetzt auf diese 3 Ligaspiele gegen Lotte, Gütersloh und Türkspor Dortmund fokussieren und möglichst viele Punkte bis zum Winter holen.
Ja, aber es ging nicht um Peanuts und es war kein Freundschaftsspiel. Das zeigt auch die anderen Viertelfinalbegegnungen. Es ist schon enorm, wie da gekämpft wird um diesen Pokal. Das finde ich eigentlich toll, dass der Niederrhein-Pokal so einen Stellenwert hat. Das sieht man an den knappen Ergebnissen. RWE rettet sich gegen Sonsbeck irgendwie nochmal ins Halbfinale. Nach 86 Minuten steht 1-0 für den Oberligisten und dann kommt die Wende mit 3 Toren. Klar. Am Ende hat halt so ein RW, ein Drittligist, halt die Power, das noch zu schaffen. MSV Duisburg, haushoher Favorit gegen Germania Ratingen nach Verlängerung. Und erst als die armen Ratinger 2 Mann vom Platz, als 2 Mann vom Platz geflogen sind von Germania, schaffen es dann und gewinnen 3-2 nach Verlängerung. Und der 1. FC Bocholt hat sich dann direkt schon mal verabschiedet. Völlig überraschend,
oder? In Nettetal.
In Nettetal im Elfmeterschießen. Das finde ich wirklich sehr überraschend, weil Nettetal auch diese Saison relativ viele Probleme hat. Eigentlich mittlerweile inzwischen ein stabiler, normaler Oberligist, aber stehen, glaube ich, aktuell auf einem Abstiegsplatz. Und dass sich Bocholt da so schwer tut und dann noch am Ende ausscheidet, ist schon überraschend. Wird Bocholt auch sehr wehtun, weil Halbfinale wäre nun mal gegen den MSV Duisburg gewesen.
Eine kleine Pointe ist, glaube ich, noch dabei, die Rolle, die der Peter Radojewski da gespielt hat. Der sollte eigentlich zu Beginn der Saison mit dem SVG Felbert gegen MSV Duisburg spielen.
Im Pokal auch, genau. Ja. Die Auslosung war so, dass Duisburg in SVG Felbert hätte spielen sollen, hat auch gespielt. Nur bevor es zum Pokalspiel kam, ist es halt in Felbert auseinandergegangen. Da ist ja Peter zurückgetreten. Und da hatte man schon so ein bisschen das Gefühl, irgendwie schade, das Spiel hätte er ruhig noch mitnehmen können, aber war halt nicht so. Und wie es manchmal halt so läuft, er einigt sich mit Ratingen da einzusteigen und
spielt gegen Duisburg Pokal und ist nicht zurückgetreten wegen des Pokalspiels gegen Duisburg.
Ja, und der Frank Zillis, also der da auch sportlicher Leiter, glaube ich, ist beim Germania, der hatte sich das Spiel angesehen, natürlich MSV gegen WSV und hatte... Ja, die waren ganz zuversichtlich und das hat ja auch gezeigt, wie knapp das dann auch, wie schwer ein Oberligist einem Aufstiegsaspiranten in der Regionalliga das Leben machen kann. Aufstiegsaspirant RWO, haben sie eine Chance? Marc, du hast das Spiel gestern gesehen.
Also in der Verfassung von gestern wir haben ja nicht nur das Spiel gestern gesehen, sondern auch das am zweiten Spieltag. Also in Summe RWO gegen WSV jetzt 8:0 in zwei Spielen in dieser Saison. Das ist schon ein Brett, wenn man...
Und es kommt noch ein Spiel, Marc.
Es kommt noch ein Spiel in der Rückrunde im nächsten Jahr. Aber wenn man jetzt bedenkt, wie nah Oberhausen und der WSV beieinander waren in den letzten zwei, drei Jahren, sich immer enge, umkämpfte Duelle geliefert hat, wo der WSV auch häufig überzeugt hat, dann ist das schon Wahnsinn. Ob Oberhausen ganz oben angreifen kann, weiß ich nicht, aber die spielen schon einen richtig guten Ball und haben da mit Bonga und Kesim vorne und einem verletzten Stoppelkamp schon richtig gute Spieler. Hinten mit Tanjo Öztürk viel Erfahrung. Also das ist eine Top-Regionalliga-Mannschaft. Ich bleibe aber trotzdem dabei, dass Duisburg sich am Ende durchsetzen wird.
Ich glaube, Bonga hätte auch ganz gut zum WSV gepasst.
Ne? Ja, war ja hier.
Hat ja hier mittrainiert. Ne?
Also wenn man das Spiel gestern gesehen hat, dann muss man natürlich sagen, genau ist genau der Stürmer, der fehlt. Mhm. Also das ist... Der ist erstmal ein Riesenkerl, ist vielleicht nicht immer so technisch so absolut top und
aber
so.
Zug zum Tor, aber
ja,
ne?
Natürlich.
Ja,
Tempo, ja. 1,96.
Der beschäftigt eine Abwehr, genau das, was beim WSV fehlt. Also man konnte das wirklich gestern, das war bilderbuchmäßig zu sehen, was im WSV fehlt und was RWO hat. Mhm. Wenn man jetzt noch den Stoppelkamp in Bestform dazu rechnet, dann hätte es in der zweiten Halbzeit ganz, ganz bitter werden können. Und das ist leider genau das, was sich viele Fans auch fragen. RWO hat ist auch nicht irgendwie mit dem Geldsack da und ständig kommt irgendein Mäzen, der ihnen die Millionen auf den Tisch schmeißt. Die machen in dieser Saison aus mit relativ bescheidenen Mitteln sehr viel. Ist jetzt auch nicht die Übermannschaft, das hat man auch in der ersten Halbzeit gesehen. Da hatte der WSV mal eine gute Phase, wo sie sehr viel zugelassen haben.
Auch gute Möglichkeiten
gehabt. Gute Möglichkeiten. Dann waren sie eigentlich gut bedient mit dem 1:0. Also das war fast schon ein bisschen glücklich, weil der WSV musste einfach da mehr draus machen.
Das war in der ersten Halbzeit ein 50-50-Spiel. Ja. Und da ist dem WSV auch, glaube ich, nichts vorzuwerfen.
Nein, das nicht war viel. Alles soweit in Ordnung, außer dass man vorne halt komplett harmlos ist und halt auch erkennbar ist, dass da nicht mehr passieren kann. Denn das System, ich bleib dabei, das mögen andere anders sehen beim WSV. Sie versuchen es immer wieder mit Terrazino als hängende Spitze und dann Bornemann rechts und Hagemann links. Meine Frage ist da, wohin soll das Spiel laufen? Will man über die Flügel spielen? Tut man nicht. Will man durchs Zentrum spielen? Kann man nicht. Also irgendwo ist es dann einfach zu wenig. Und so ein Tarsis Bonga, der geht dann halt eben mal auf eine Abwehr zu und auch Kesim, der zeigt beim 1:0.
Kommt übrigens, Timo, Kesim kommt aus der Oberliga von ETB Schwarz-Weiß Essen, hat jetzt, ich glaube, 8 Saisontore in der Regionalliga und jetzt insgesamt in den beiden Spielen auch 3 Tore gegen den WSV gemacht.
Ist im Sommer dahin gewechselt?
Ja, richtig.
Aha, okay.
Tja, und dann sind das halt die Spieler, die beim WSV fehlen. Man muss eine gewisse Torgefährlichkeit ausstrahlen, ist null beim WSV, weil auch die Mittelfeldspieler keine Torgefahr im Moment ausstrahlen. Das war zwar mit Job Munsters und mit Grimm, ja, solide, aber mehr vielleicht auch nicht im Moment.
Also deren Kernaufgabe ist natürlich auch nicht, das Spiel anzukurbeln. Ich glaube, war schon wichtig, gestern erstmal gut zu stehen gegen den Ball, aber du hast halt genau erlebt, dass dieses 2:0, so wie Tiralla auch gesagt hat, denen einfach den Stecker gezogen hat. Und dann war auch mental wieder, ja, ist wieder dann was kaputt gegangen.
Was ist vorher passiert? Also mein Kritikpunkt ist, du hast eine hängende 9, die nicht funktioniert und du hast dann den 8er oder 10er, der nicht funktioniert. Und dann sind wir wieder bei zwei Spielern, da wird bis sicherlich drüber diskutiert werden in dieser Woche. Welche Rolle hat Marco Terrazino in der Mannschaft und welche hat Semir Saric? Das sind die beiden Spieler, auf denen im Prinzip so diese Spielgestaltung so mit verbunden ist. Nur das funktioniert alles nicht. Und da muss irgendwas passieren. Und dann muss natürlich vermieden werden, dass man in der Abwehr halt eben gravierende Stellungsfehler oder sonstige Fehler macht, die leider viel zu oft passieren.
Ja, so wie du sprichst, Andreas, es gibt ja viele Baustellen anscheinend. Es ist ja nicht nur das Offensive, nur das Defensive. Anscheinend war die zweite Halbzeit so ein bisschen so, dass man in alte Muster so ein bisschen verfallen ist. Aber wie gesagt, das Hauptaugenmerk muss jetzt einfach auf die Liga gelegt werden und man muss gucken, dass man jetzt bis zur Pause, bis zur Winterpause in diesen drei Spielen so viele Punkte wie möglich holt. Also am besten die beiden Heimspiele gewinnen.
Die müssen gegen Gütersloh und gegen Türkspor
gewinnen. Und in Lotte versuchen, irgendwas mitzunehmen, also Minimum einen Punkt. Und wenn die drei Punkte des Uerdingen-Spiels nicht auf der Habenseite wären, dann wäre die Situation ja noch bedrohlicher.
Zumal Schalke jetzt auch am Freitag gegen Türkspor Dortmund gewonnen hat. 3-0 auch wieder ranrückt, genau. Und mit Ben Baller einen für die Regionalliga überragenden Spieler.
Habe ich gelesen, der war mal bei Sandhausen, glaube ich, in der dritten Liga.
Unter anderem. Viel zu gut für die Regionalliga, ja. Aus meiner Sicht, aus verschiedenen Gründen hat es dann weiter oben nicht funktioniert, aber man braucht jetzt nicht davon ausgehen, dass Schalke trotz der großen Probleme auch der ersten Mannschaft jetzt da abschmiert.
Also eigentlich muss er Schalke rausnehmen aus der Geschichte, weil die werden sich höchstwahrscheinlich am Ende irgendwie retten, denke ich mal.
Dann hat Düsseldorf 2 noch Danny Latzer.
Den haben sie geholt, ja. Der ist zwar nicht mehr der Jüngste, aber
hat natürlich spielt ja keine Rolle, ist für die Regionalliga auch super, super Qualität. Ja. Und insofern kommen da schwierige Zeiten weiterhin auf den WSV zu. Also, wegen der Konkurrenz, aber auch wegen der eigenen Qualität.
Also Andreas, du hattest vor 2-3 Wochen, glaube ich, hier im Podcast gesagt, Abstiegskampf. Da habe ich noch so ein bisschen beschwichtigt, aber mittlerweile muss ich sagen, du hattest recht. Und es ist so, es ist jetzt Abstiegskampf. Das muss jedem klar sein, wenn man sieht, wie wenig Punkte man geholt hat. Und welche anderen Mannschaften da noch mit drin hängen, wie gesagt, Schalke, zweite, Fortuna, U23.
Hohkeppel.
Hohkeppel, die werden wahrscheinlich in der Winterpause sich auch nochmal verstärken, denke ich mal. Die hatten ja in der Zwischenzeit einige Spieler abgegeben. Also ich glaube, das ist jetzt Abstiegskampf, das muss man ganz klar so sagen.
Ist halt die Frage, weil du sagst, in die Hohkeppel, dass sie sich verstärken, inwiefern das beim WSV möglich ist, ob man irgendwo noch auf der Geschäftsstelle einen gut gefüllten Geldbeutel findet. Ich wage das aktuell zu bezweifeln, aber es wäre gut.
Ich glaube einfach, der Weg wird sein, dass man zum Winter versucht, Spieler jetzt in Anführungszeichen loszuwerden. Also das hört sich knallhart an.
Die aktuell wenig Rolle spielen.
Es gibt natürlich Verträge, die eingehalten werden muss. Da muss man sich dran halten. Aber es gibt vielleicht auch Spieler, die wollen Fußball spielen und wollen nicht da beim WSV versauern. Also der Kader ist jetzt einfach zu groß und um jetzt noch mehr Spieler zu holen, dann bist du über 30.
Naja, ich glaube, wenn der Kader zusammenbleibt, kannst du nicht noch mehr
Spieler holen. Der Weg wird nur so sein, die Tür wird nur noch mal aufgehen, wenn Platz in der Kabine geschaffen werden wird. Und ich denke, da wird es jetzt ernsthafte Gespräche geben mit einigen Spielern, die entweder zu teuer sind, auch die man sich nicht leisten kann, die nicht die Erwartungen erfüllen. Und so ist das im Fußball. Das ist eine böse Geschichte und vor allem, wenn man unter Druck steht. Also auf die Gespräche. Ich bin nur der Meinung, dass der Sebastian Tiralla da ganz realistisch jetzt schon auf dem Boden der Tatsachen angekommen ist.
Das finde ich, hat man auch gestern gemerkt im Interview.
Ja, das hat man gemerkt. Da ist jetzt nicht irgendwie ein Versuch, das noch irgendwie noch schön zu reden oder einfach über Probleme hinwegzusehen und auf Besserung zu hoffen, die ja immer möglich wäre bei dem Potenzial, das einige Spiele haben. Aber wo bleibt das Potenzial? Wo wird es ausgeschöpft?
Ich finde, man hat es gestern im Interview gut gemerkt, als er einmal tief durchgeatmet hat und dann gesagt hat, es ist jetzt schon gerade hart. Also ihm ist, glaube ich, so wie du schon richtig sagst, sehr bewusst, welche Stunde geschlagen hat und wie komplex die Situation ist, siehst du auch daran, dass die Fans, die immer hinter der Mannschaft gestanden haben, auch am Anfang der Saison, als es einige heftige, derbe Schlappen gab, dass sie gestern einfach nach 60 Minuten dann so den Kaffee auf hatten und die Schnauze voll hatten, dass sie den Support eingestellt haben und, um es noch weiter zu erzählen, dann auch hinterher nach dem Spiel das Gespräch zur Mannschaft gesucht haben und sie nochmal auf den Abstiegskampf eingeschworen haben. Denn nichts anderes wird in dieser Saison möglich sein.
Ja, und Kompliment auch an die Fans beider Mannschaften, RWO und WSV, man glaubt es kaum, die WSV-Fans riefen RWO und skandierten RWO und die kamen dann aus der Kurve, der RWO-Kurve kam dann WSV zurück. Also habe ich so noch nicht erlebt im Fußballstadion und was man auch wirklich dann mit Freude registrieren kann, kein Polizist im Stadion, weil das ist völlig überflüssig. Ordner, Minimum, was alles so Wichtigste, damit jeder seinen Platz findet. Das ist einfach super.
Ja, Marc, du hattest gesagt, es gibt eine...
Es gibt eine Fanfreundschaft und ich finde es gar nicht so ungewöhnlich, weil man denkt an Schalke, Nürnberg oder Bochum und Bayern, Hertha, Karlsruhe, das sind so bekannte Fanfreundschaften.
Ich habe es noch nicht erlebt, weil die WSV-Fans nicht unbedingt dafür bekannt sind, Freundschaften zu pflegen.
Das ist richtig. Auch Fenerbahce und Galatasaray haben auch eine Fanfreundschaft.
Ja, kennt man. Und Schalke und Dortmund, das sind bekannte Fanfreundschaften. Nee, aber ist ja schön,
dass es das gibt. Ist das nochmal mehr ein Weg, dass man... Brisanz aus Spielen nimmt, die einfach die Vereine nur Geld kosten. Also 300 Ordner gegen MSV, das kostet einfach nur ein Schweinegeld. Ich glaube, der Marvin
Klotzkowski
hat uns dann mal gesagt, dass am Ende doch was übrig geblieben ist für den WSV von dem Spiel. Das ist jetzt, er wusste auch noch nicht, er sagte, da kommen noch so viele Abrechnungen von Caterer und von Sicherheitsdienst und so. Aber er glaubt schon, dass das im Plus gelaufen ist. Aber das Pokalspiel gestern, dass man überhaupt Einnahmen hat, weil wird 40-40 und dann 20% kriegt, glaube ich, der Verband, wenn das noch so ist. War früher jedenfalls mal so, dass da überhaupt die Anfahrt bezahlt werden kann. Das funktioniert natürlich nur, wenn da nicht 300 Ordner bei so einem Spiel bei 2500 Zuschauer stehen.
Ja, aber Andreas, das ist ja Wunschdenken, was du sagst. Also da kannst du ja wenn der WSV gegen Rot-Weiß Essen spielt, kannst du das gar nicht erklären. Nee, so,
aber dass du in der Saison so 3-4 Spiele hast, wo da schon mal die Luft raus ist.
Das wird es wahrscheinlich nicht geben. Also das mit Oberhausen ist schon nicht die Regel, sondern die Ausnahme und rührt vielleicht auch daher, dass man mit unter anderem Rot-Weiß Essen und dem MSV Duisburg zwei Vereine hat, die beiden Fanlager nicht so wohl gesonnen sind und insofern, wenn man sich...
Feindes
so ist das, aber trotzdem schöne Sache.
Aber man hat eben gesehen, auf der einen Seite hat es den Oberhausener Spielern richtig Spaß gemacht in der zweiten Halbzeit, ist ja klar, wenn es läuft, dann macht Fußball Spaß. Und dann war auch eine Dynamik drin und dann kommt halt eben so eine Welle, dann kriegst du halt noch wenn es ganz schlecht läuft, 3, 4, 5 oder 6.
Oder 7.
Oder 7, genau. Und da wären wir bei dem positiven Beispiel, das ist halt eben, was auch viel Fußball ausmacht. Der WSV hat in den vergangenen Jahren, wenn es nicht läuft in Spielen, da hast du das Gefühl gehabt, da ist so eine Schwere drin. Und der nächste Pass über 10 Meter ist ein Riesenproblem und alles wird schwierig und schwierig. Und auf der anderen Seite gibt es im Fußball dann wieder Dinge, wo du sagst, alles sieht einfach aus. Wenn ich Musiala und Wirtz da die 5-Meter-Pässe spielen sehe, da denke ich, oh, könnte ich doch auch. Man muss nur locker auf den Füßchen bleiben und muss dann ein bisschen sich freilaufen und dann spielst du den Ball. Das sieht so super einfach und leicht aus. Und hinterher sagen alle, ja, Bosnien, die konnten ja nichts. Aber das haben wir ja auch über die Holländer gesagt, die waren an dem Tag sau schlecht. Nee, das ist diese Qualität dann.
Das ist Qualität, Spielfreude, Selbstvertrauen.
Selbstverständnis. Ja, und stellt euch mal vor, Andreas, weil du es zum Einstieg gesagt hast, wie sich das Blatt in den letzten 1-2 Jahren gewendet hat. Denn vor 2 oder vielleicht auch 3 Jahren, da haben wir darüber gesprochen, wie viel Spaß es macht, dem WSV zuzuschauen. Genau. Und wenn dann vielleicht mal Samstagabend Länderspiel war, dann hätte man entweder nicht eingeschaltet oder man ist eingeschlafen oder das Spiel war nicht so gut. Und das hat sich total gewendet. Und die deutsche Nationalmannschaft, alles, was man guckt, selbst so ein graues November Nations League Spiel gegen Bosnien macht Spaß und Spielfreude und Freistoßtor und alles super gerade.
Ja, hat auf jeden Fall Spaß gemacht zuzugucken und natürlich kann man sagen, Bosnien ist keine Weltklasse-Mannschaft, aber trotzdem hat die deutsche Nationalmannschaft ein Top-Spiel gemacht, hat definitiv Spaß gemacht, aber sollte man auch nicht zu hoch hängen, weil die Nationen, um die es geht, sind natürlich andere, das darf man auch nicht vergessen.
Aber ich finde es jetzt auch, hatte ich ja auch mal eine Zeit lang gesagt, man kann nicht in so einer Nations League mitspielen und keine Lust haben zu gewinnen. Also das war auch eine Einstellung, die war auch verheerend. Die als bessere Freundschaftsspiele zu sehen.
Aber das sieht man, glaube ich, jetzt schon seit längerer Zeit. Seit Nagelsmann, das hat sich geändert. Die Tatsache, dass Länderspiel ist und die Spieler gerne da hinkommen und auch einen gewissen Stolz mitbringen, für ihr Land zu spielen, ist definitiv wieder gegeben. Und das sieht man dann auch. Und man sieht auch, dass die Spieler, die auf dem Platz stehen, einfach auch gerne miteinander spielen. Da ist auf jeden Fall eine gute Atmosphäre, eine gute Stimmung in der Mannschaft.
Jetzt ist es ja im Prinzip umgekehrt. Man hat jetzt, war ja eigentlich bei der ersten Austragung war ja mal aus dieser A-Gruppe abgestiegen. Ja, da haben sie die Gruppe aufgestockt, sonst wären wir ja B-Klasse nur noch. Und jetzt ist man weitergekommen und man kommt auch jetzt wieder gegen starke Gegner, die dann auch wieder einen Wert haben. Damals ist er rausgeflogen, da kam nichts mehr, gell? Und jetzt wollen sie sich ja, glaube ich, sogar um die Austragung des Finalturniers bewerben, was ja auch wieder ganz schön wäre. Und dann hätten wir wieder mal hier im Land wieder ein paar schöne Länder.
Ich glaube, das hatte auch damals ein bisschen was damit zu tun, dass man die Nations League einfach nicht ernst genommen hat. Genauso ist ein anderes Beispiel, die WM in Katar hat man von vornherein so verteufelt. Man hat gesagt, ja, ist doch egal, was da passiert, weil es sowieso alles scheiße jetzt, sage ich mal. Und wenn du diese Dinge nicht ernst nimmst, dann überträgt sich das natürlich auch irgendwo auf das große Ganze. Und davon ist man jetzt so ein bisschen weggekommen. Weggekommen. Der Wettbewerb ist einfach wieder, finde ich, in den Mittelpunkt geschoben worden. Und das ist auch gut und das ist wichtig.
Ich würde sagen, man kann Lothar Matthäus beipflichten, der kurz vor Ende des Spiels, als es schon um die Spielanalyse ging, gesagt hat, gegen Deutschland spielt aktuell wieder niemand gern. Und Deutschland gehört zu den Top-Nationen aktuell auf der Welt und auch in Europa. Wenn man sich Italien anguckt mit Problemen, aber natürlich auch mit viel Talent und Entwicklungspotenzial, Frankreich, England. England ist ja gar nicht in der Nations League A-Gruppe. Spanien ist natürlich stark, aber ansonsten gehört Deutschland auch in 1,5 Jahren, wenn jetzt nichts Gravierendes passieren wird und die Entwicklung so vorangetrieben wird, zu den Favoriten auf den WM-Pokal.
Da bin ich überzeugt und ich bleib bei meiner Einstellung, dass man nicht nur nach die 11 besten Spieler aufstellen müsse. Wäre schön, wenn das immer klappen würde. Aber zum Beispiel Kleindienst ist sicherlich nicht der beste Spieler. Füllkrug ist es auch sicherlich nicht. Aber die Bedeutung für so einen zentralen Stürmer in diesem Konzept, und das hat der Nagelsmann auch wahrscheinlich jetzt, das ist jetzt klar, du kannst nicht versuchen, ohne Stürmer zu spielen. Das wäre mal wieder beim WSV. Der ins Spiel geht gegen Rot-Weiß Oberhausen ohne einen torgefährlichen Stürmer. Da kannst du natürlich, irgendwann schießt du mal ein Tor. Wenn du Messi hast oder Pep Guardiola heißt, dann kannst du das ohne. Dann kommen die falschen 9, die falsche 10, die falsche 8, dann sind sie alle auf einmal falsch und schießen trotzdem Tore. Aber dass ein Spieler wie Kleindienst da im Zentrum steht und die Leute beschäftigt, bindet, der macht viel Arbeit für die. Ich glaube, da war der Satz, kam der Satz, du sollst nicht so viel laufen, bleib vorne.
Er soll mal ein bisschen fauler sein, hieß es nach
genau.
dem Spiel.
Genau, ja. Ja, weil er natürlich gedacht hat, ich muss die Räume schaffen für die Jungs und muss
ist halt ein extrem mal fleißiger Spieler, ist auch in Heidenheim immer so gewesen, dass er nicht diese klassische Neun war, sondern auch das Spiel mitgestellt hat.
Ja, in Heidenheim musst du natürlich auch so spielen, weil Heidenheim natürlich in der Bundesliga über die mannschaftliche Geschlossenheit kommen muss, was auch super ist. Der Junge kann das, der zeigt das auch in Gladbach. Die Einstellung, die Mentalität von ihm ist top. Und ich finde es eigentlich auch ein gutes Zeichen, dass so ein Spieler in der Nationalmannschaft seine Chance bekommt und auch seine Leistungen bringt.
Das ist ein falscher Füllkrug, das ist nicht kein falscher Neuner. Das ist im Prinzip der Pendant zu Füllkrug. Und vielleicht ist Füllkrug vielleicht in der momentanen Situation mit wenig Spielzeit.
Ja, der war ja auch verletzt und so weiter, ja, genau.
Ist ein Glücksfall, aber der Nagelsmann hat doch gesagt, wer ist so ähnlich wie Füllkrug? Mhm. Der hat nicht gesagt, jetzt spielen wir ein System, dass wir den Leroy Sané auch noch da reinpacken oder Gnabry.
Nee, man hätte ja auch mit Havertz einfach wieder vorne spielen können, zumal er es ja bei Arsenal immer noch spielt und es wird auch bestimmt wieder die Spiele geben,
wo Havertz... Der hat auch bei der EM die ersten Spiele vorne gespielt.
Es wird Spiele geben, wo Havertz wieder vorne spielt, aber du hast mit Füllkrug und Kleindienst jetzt Alternativen.
Und man darf nicht vergessen, Undav war auch noch verletzt und da wäre auch einer, der ganz vorne spielt, aber auch der da ein bisschen dahinter spielen kann. Der ist ein bisschen ein anderer Spielertyp, aber die Tatsache, dass man diese Optionen hat, ist auf jeden Fall von Vorteil. Nur auch bei Kleindienst finde ich, der macht's im Moment super, aber die Messlatte für die deutsche Nationalmannschaft sind natürlich Spiele wie gegen Frankreich, wie gegen Italien, wie gegen Spanien. Und da muss man auch erstmal abwarten, ob Kleindienst am Ende diese absolute Qualität mitbringt, um gegen diese Nationen zu bestehen. Das muss man abwarten, finde ich. Du guckst mich so an.
Nein, weil ich denke, da geht Position vor Qualität.
Ja, aber wenn ein Spieler diese Qualität nicht hat, dann bringt's nichts. Aber damit will ich Kleindienst die Qualität nicht absprechen.
Wenn er natürlich anfängt, die Chancen in Serie zu vergeigen, dann ist natürlich klar. Aber mit den Mitspielern wird's immer wieder eine Chance für ihn geben, im Strafraum zum Abschluss zu kommen.
Ja, aber dann kannst du mich auch vorne reinstellen.
Wenn du ein Torjäger wärst, Uni, würde ich das sofort machen.
Ja, du warst doch gar kein Stürmer.
Also, ich war auch nicht.
Du weißt, es gibt Leute, die treffen das Tor und es gibt andere, die treffen es nicht.
Aber ich finde trotzdem, und wie gesagt, ich will das Kleindienst gar nicht absprechen, man muss diese Spiele abwarten, ob es reicht oder nicht reicht, finde ich.
Wie gesagt, dann hast du Ündav noch,
Undav, ja, und du hast Füllkrug.
Du hast schon mal drei.
Ja,
und was haben wir gejammert und hatten gar keinen.
Das stimmt, ja.
Aber gut, gegen Ungarn werden es jetzt, das gibt ein heißes Spielchen, weil ich glaube, die heimischen Fans, die sind auch ganz, ganz besondere, die werden bestimmt nicht DFB, DFB rufen. Ja, also wird es eine hitzige Geschichte geben. Ich muss, da muss man mal abwarten, wie sie da durchkommen. Das wird dann auch, glaube ich, nicht ganz so freundschaftlich verteidigt werden.
In Ungarn jetzt?
Ja,
in aber Budapest. Ich glaube, da wird auch eine andere Aufstellung auf dem Platz
sein. Bin ich
sein.
Mir auch sicher, weil sie ja einfach jetzt durch sind.
Genau. Also ich glaube nicht, dass Nagelsmann die Spieler, die jetzt auch in den Vereinen sehr viel gespielt haben, jetzt Samstag gespielt haben, nochmal in dieses Spiel reinjagt. Den einen oder anderen vielleicht schon, aber da werden einige andere auf dem Platz stehen.
Wo wir wieder beim Stichwort Belastungssteuerung.
Belastungssteuerung.
Sind. Das schöne Wort.
Ja, aber wenn, dann zu diesem Zeitpunkt, Realität. Ne? Das, die Jungs haben viel gespielt, das muss man sagen.
Ja, und wie der WSV am Samstag in Lotte spielen wird, da bin ich auch mal gespannt.
Ja.
Ob es da irgendwie ganz große Veränderungen gibt. Also die ersten, die ausgewechselt wurden, waren Terrazino und Saric.
Und Bornemann. Leider verletzt, nach 19 Minuten, was natürlich auch noch hinzukommt.
Ich glaube, er hat einen auf den Knöchel gekriegt oder ist umgeknickt bei einem Zweikampf.
Bin mir nicht sicher. Ich meine, Tyrella hätte irgendwas mit Sprunggelenk gesagt, hat aber gehofft, dass es nicht ganz so schlimm ist. Man muss dazu natürlich auch noch sagen, dass gestern einige Ausfälle gab. Atmaka hätte spielen dürfen, war aber angeschlagen. Bilogrevic war angeschlagen. Kashi hat gar keine Länderspiel. Jordanien. U20.
Wahnsinn, ja.
Hatten wir vorher gar nicht geschrieben.
Da hat er ja da was gelernt, ein bisschen ruhiger am Ball zu werden.
Ist halt wirklich ein junger, talentierter Spieler, aber halt vielleicht jetzt nicht der Spieler gerade, auch aufgrund seiner fehlenden Erfahrung, den der WSV gerade gebrauchen könnte. Kein Leitwolf.
Nee, ist auch halt eben keiner, der eine Position besetzen kann im Sturmzentrum. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste, weil du spielst nicht über die Flügel, du spielst, aber ich hatte es schon gesagt, man muss schon wissen, wie man angreifen will. Also das muss einfach.
Aber ich traue Sebastian Tyrella zu, schon
ich glaub,
zu wissen, was er machen möchte und was er auch gestern gesehen hat, dann irgendwie umzusetzen. Wir brauchen nicht groß drum rumreden, es muss jetzt gepunktet werden, fertig.
Klar, die Spiele, das Spiel, was wir gestern gesehen haben, haben wir in Ansätzen auch in der vergangenen Saison gesehen, wenn es beim WSV nicht lief. Das haben wir vor allem in dieser Saison. Es ist eigentlich eine Wiederholung von vielen Problemen, die wir eigentlich schon kennen. Und da ist immer die Hoffnung, dass man es irgendwie abgestellt bekommt. Aber gegen Lotte ist der WSV Außenseiter. Ich glaube, da erwartet auch keiner einen 4-0-Sieg. Also mit einer gewissen, entspannten Einstellung kann man da schon reingehen. Das ist jetzt nicht das Spiel, was entscheiden wird.
Ja, aber Moment. Entspannt würde ich jetzt gar nicht sagen. Also man,
aber nicht mit diesem negativen Druck. Das Ding müssen wir ziehen. Aber das ist
so tief in den Köpfen drin, das ist so schwer rauszubekommen. Du bist jetzt aktuell einfach wieder in einem Negativstrudel, hast auch seit einer gefühlt halben Ewigkeit kein Spiel mehr gewonnen. Das kommt ja auch noch hinzu. Klar, es gab noch das Pokalspiel gegen Krai, aber wenn man das ausklammert, wartet man in der Liga auch schon wieder lange auf einen Sieg und dann musst du 150 Kilometer nach Lotte fahren, die als Aufsteiger auch eine überragende Saison spielen und das ist schon kompliziert. Meine Erwartungshaltung an dieses Spiel in Lotte ist einfach, dass der WSV sich kompakt präsentiert und in keiner Phase des Spiels irgendwie den Eindruck erweckt, dass es jetzt in eine ganz falsche Richtung laufen könnte, so wie es dann gestern gelaufen ist.
Nachher.
Und ansonsten ist stille Tage des Gedenkens, heißt das ja immer im November, Totensonntag, Pause im Amateurfußball. Ja, einigen Wuppertaler Vereinen wird das vielleicht mal ganz gut tun. Da haben alle mal Besinnung auf der Couch liegen.
Oder auf dem Weihnachtsmarkt sich vielleicht mal einen Glühwein trinken.
Ja, also so ganz doll läuft es weiterhin nicht, kann man sagen, für einige. Fangen wir mit dem CSC an, Landesliga. Und die Landesliga zu halten, ist das große Ziel. Alles andere ist, glaube ich, auf einem gefestigten Mittelfeldplatz wäre schon irgendwie mehr, als man erwarten kann, weil die Tendenz ist eindeutig negativ.
Finde ich nicht, dass das mehr ist, was man erwarten könnte, weil ich kenne diese Mannschaft und ich weiß, was sie zu leisten imstande ist. Ja, jetzt momentan ist dann wirklich relativ heftiger Negativtrend mit 6 Niederlagen aus den letzten 7 Spielen, aber man hat ja in den ersten 8 Spielen der Saison gesehen, wo es hingehen kann. Und diese Mannschaft ist auch immer noch, da bin ich überzeugt von, gut genug, um 6., 7., 8. zu werden. Aber man muss diese Gegentorflut jetzt einfach abstellen. Ich habe eben nochmal nachgeguckt, 35 Gegentore nach 15 Spielen. Es ist einfach keine Stabilität erkennbar. Man macht am Dienstag eine Krisensitzung. Ich war jetzt nicht dabei, also weiß ich auch nicht, was besprochen wurde. Aber ich gehe mal schwer davon aus, dass es auch um individuelle Fehler ging, die immer wieder zu Gegentoren führen. Man wird sich eingeschworen haben gemeinsam, dass es besser läuft. Und dann kriegt man in Holzheim die Hucke voll in der ersten Halbzeit. Holzheim effektiv mit seiner Kaderqualität. Macht aus 4 Chancen 4 Toren.
Haben, glaube ich, einen neuen Trainer, ne?
Haben jetzt einen neuen Trainer und spielen jetzt irgendwie befreit auf. Davor die Woche auch im Bergisch Bonn 5-1 gewonnen. Und ja, dann hast du einfach 35 Gegentore nach 15 Spielen. Und das ist einfach viel, viel zu viel. Und deswegen ist die Situation jetzt schon einigermaßen bedrohlich. Wobei man immer noch, in Anführungszeichen, immer noch 5 Punkte Vorsprung vor einem Abstiegsplatz hat. Aber ja, sind jetzt noch genau wie beim WSV 3 ganz wichtige Spiele.
Und da wollte ich, du wirst das besser wissen, ich weiß nicht, wie das Programm bis zum Winter ist, gegen Mannschaften, die auch direkte Konkurrenten sind.
Jetzt ist spielfrei, dann spielen die gegen SC Felbert, das Derby, das müsste ungefähr ein Leistungsniveau haben, dann hat man noch Kapellen und Menrad jeweils zu Hause und da musst du einfach 7 bis 9 Punkte.
Ja.
Musst du holen. Wenn das so ist, dann kannst du wirklich ruhige Weihnachten feiern, weil dann hast du deine 10, 11 Punkte Vorsprung und dann wird es auch in der Rückrunde nicht mehr gefährlich. Ist das nicht so, steht uns möglicherweise dann allen Nervenkitzel vor, bevor, wie es auch in der letzten Saison gewesen ist. Und darauf kann ich verzichten.
Das Schöne an der Bezirksliga ist, dass es da Derbys gibt und dass dann halt eben auch schon mal Punkte in Wuppertal bleiben. aber ein Derby-Sieger ist überraschenderweise am Sonntag der SSV Germania gegen den, ja, in der Tabelle viel höher stehenden TSV Ronsdorf geworden. Ja, hätte ich auch nicht gedacht.
Ja, hätte ich auch nicht gedacht. Also als ich das Ergebnis gesehen habe, musste ich dann direkt an letzte Woche Ronsdorf denken, weil die haben ja zur Halbzeit 2-1 geführt gegen Wermelskirchen und haben dann am Ende noch 5-3 verloren. Und anscheinend hat sich dann die zweite Halbzeit des Spiels letzte Woche gestern fortgesetzt. Und dass Germania dieses Spiel gewonnen hat und 3 Punkte geholt hat, ist schon ziemlich überraschend, muss ich sagen.
Die können die Punkte gut gebrauchen. Auf jeden Fall. Jetzt sind sie bei 9 Zählern. Also man muss sich vorstellen, die hatten eine wahnsinnige Negativserie.
Wichtig ist erstmal, dass sie diese 9 Zähler haben und ganz noch viel wichtiger, dass die anderen Mannschaften darunter, glaube ich, 5 und 4 haben. Also sie sind jetzt gerade auf diesem Relegationsplatz, auf Tabellenplatz 15. Der bedingt auf jeden Fall am Saisonende ein Relegationsspiel gegen den anderen Tabellen 15. Und ich glaube, nach aktuellem Stand ist das Maximum, was Germania erreichen
Relegationsplatz?
Kann. Relegationsplatz? Das ist der Relegationsplatz.
Das ist das Maximum.
Meiner Sicht ist das aktuell das Maximum.
SSVG Felbert.
Ja, ich würde auch sagen, wenn sie weiter so punkten, also SVG Felbert, Tutkice Felbert ist da noch.
Also
natürlich, da sind noch eine Menge Spiele und man muss auch ganz ehrlich sagen, seitdem der neue Trainer da ist, man hat ASV Mettmann geschlagen zu Hause, man hat jetzt gegen Ronsdorf 2 Siege, mit denen eigentlich keiner gerechnet hat. Ja. Dazu hatte man noch letzte Woche in FC Wülfrath relativ knapp verloren, wobei das Spiel klarer war als das Ergebnis im Nachhinein.
Egal, aber
und man hatte auch noch in Tusem, glaube ich, das erste Spiel relativ hoch verloren. Das kam noch dazu, aber der Trend ist eigentlich ganz gut bei Germania. Also ich würde da das auch nicht ausschließen, dass sie eine Chance haben, vielleicht noch weiter hochzuklettern. Ja. Wäre aus Wuppertaler Sicht definitiv von Vorteil.
Und der FSV Vohwinkel hat nichts verkehrt gemacht am Wochenende.
Die haben jetzt 2-mal in Folge spielfrei. Nächste Woche, Toten Sonntag,
auch
und jetzt spielfrei gehabt. Da kann man wirklich mal die Füße hochlegen.
Oder richtig mal nochmal, wie wird der Trainer, wird jetzt nochmal...
Marc Bach wird schon was getan haben, wird auch...
Nochmal einen Schwerpunkt setzen, also so ein...
Ja, also weil da sind ja noch ein paar Spiele, also das Blöde an so einem spielfreien Wochenende so... mittendrin ist immer wirklich, man darf den Rhythmus nicht so verlieren. Auf der anderen Seite muss man den Jungs aber auch mal, finde ich, so ein bisschen
eine Pause gönnen.
Oder du kannst so einen Trainingsschwerpunkt setzen, mit der Superkompensation heißt das, glaube ich. Also wenn du jetzt so ein intensives Schnellkraft-Ausdauertraining machst, dass dann in 14 Tagen der Effekt käme.
Ja, aber macht keinen Spaß, Andreas.
Den Spieler hat sich als Trainer muss er nicht mitmachen.
Aber nee, aber ich war ja auch mal Spieler und ich bin der Meinung, natürlich, man muss im Training hart arbeiten, das ist alles richtig, aber man muss auch im Amateurfußball, finde ich. Im Amateurfußball muss man auch den Spaß auch größer schreiben als im Profifußball, finde ich, weil wenn du Spaß hast an der Sache, dann ist das da. Und man kann auch hart trainieren, intensiv trainieren mit Ball, mit Übungen, die Spaß machen, finde ich.
Ja, aber rein theoretisch hätte der FSV ein Freundschaftsspielchen gegen Viktoria Rott machen können. Die hatten in der Kreisliga auch spielfrei.
Genau.
Haben 2-0 gewonnen am grünen Tisch.
Ja, aber kein Spielchen gemacht.
Nee, also Marc, du bist da gut informiert, also hast du ja auch im Artikel geschrieben.
Genau, die Punkte sind, das ist ja die gleiche Situation wie Jugoslawien letzte Woche gegen Siepen. Siepen hat auch das Spiel frühzeitig abgesagt, dann wird das 2-0 gewertet. Und damit ist die Sache dann durch. Ich glaube, Uni fand das nicht so witzig, dass Hellas dann das Spiel abgesagt hat, aber die Situation ist halt, wie sie ist. Hellas hatte nicht genügend Spieler, da war wohl eine Krankheitswelle. Und dann ist man beim Tabellenführer nicht angetreten. Und ich glaube, Athanasios Bampakos, dem Trainer von Hellas Wuppertal, auch wenn er sagt, das tut uns weh, es ging nicht, weil wir brauchen ja jeden Punkt im Abstiegskampf. Ja. Und da bin ich komplett bei ihm.
Aber Siepen hat jetzt zum ersten Mal abgesagt.
Siepen hat zum ersten Mal abgesagt, letzte Woche gegen Jugoslawien.
Weil ich glaube, da gibt es so eine Regel, 3 Ecken, 1 Elfmeter.
Ja, ja, wenn die dreimal absagen, ich glaube, dann ist es vorbei. Aber die hatten ein Spiel in Sonnborn, wo sie dann ab der 50. oder 55. nicht mehr genug Spieler auf dem Platz hatten. Das ist dann abgebrochen worden.
Aber das zählt nicht.
Das zählt nicht, aber dann denkt man natürlich manchmal, ja gut, dann fahren wir mal dahin, stellen uns auf den Platz und dann ist klar, das Spiel wird nicht zu Ende gespielt. Also in Siepen bin ich mal gespannt. Wir hatten ja auch gesagt, dass die zweite Mannschaft da an dem Wochenende, davor am Wochenende auch nicht gespielt hat. Bin ich mal gespannt. Aber nochmal auf Hellas kurz zurückzukommen. Natürlich ist es so, dass Hellas wahrscheinlich auch lieber selbst gespielt hätte, weil sie die Punkte brauchen. Aber ich finde, das ist natürlich in puncto Wettbewerb für die anderen Mannschaften auch nicht optimal. Und Hellas hat auch noch eine zweite Mannschaft, so viel ich weiß. Ne? Und ob die Wahrscheinlichkeit dann hoch wäre, mit denen da was zu holen, will ich jetzt mal dahingestellt lassen. Aber also optimal ist das natürlich nicht. Das muss man eindeutig sagen.
Fernab von Hellas Wuppertal und Sportfreunde Siepen und wie diese Mannschaften alle heißen, ist natürlich extrem bitter, dass dann Mannschaften schon im November Spiele absagen müssen, warum auch immer, weil alle irgendwie Magen-Darm haben oder eine Erkältung oder sich alle verletzt haben. Die Gründe sind da erstmal zweitrangig. Ich finde es einfach insgesamt einfach sehr enttäuschend.
Ja, gibt ja, glaube ich, ein bisschen Geldstrafen vom Verband, wenn man sowas macht.
Ja.
Und als Spieler hätte mich das wahnsinnig gemacht. Also da muss ich sagen, wenn man sich so am Wochenende auf so ein Spiel vorbereitet und dann kommt dann samstags nachmittags vielleicht der Anruf vom Trainer oder Betreuer, könnt ihr vergessen, morgen gibt's nichts, dann ist das Schlimmste, was einem Fußballer passieren kann. Aber wir haben ja auch gerade angesprochen, da sind auch Vereine dabei, die haben dann noch eine zweite Mannschaft und können plötzlich nicht mit der ersten spielen. Also die Kreisliga A spielt nicht und dann gibt es die Kreisliga B, die spielt. So ganz blickt man da auch nicht mehr durch. Dann gibt es einen Verein im Verein oder eine Mannschaft, die ihr eigenes Ding macht. Und das ist dann auch nicht schön, weil da wäre ja rein theoretisch die Möglichkeit, einen Kader der ersten Mannschaft aus der zweiten aufzufüllen. Das wird aber dann irgendwie nicht gemacht. Und ja, das ist dann ganz unschön. Weil
du spielst an auf das Topspiel vor, ich glaube, fast 400 Zuschauern in der Kreisliga B zwischen Fortuna 2 und Kronberg 2. Ja, in der Kreisliga gab es ja auch Kreisliga A gab es ja auch noch 2 Topspiele. Kommen wir bestimmt gleich noch im Satz drauf
ja,
zu.
Ja, ich habe gehört, das war kein Topspiel, das eine auf dem Handlag.
Die einen sagen so, Uni, die anderen sagen so. Aber Kreisliga B ist schon bemerkenswert, dass da 400 Zuschauer waren. Gestern Abend 17.30 Uhr Fortuna 2 gegen Kronberg 2. Müssen wir natürlich kurz erzählen. Fortuna 2 hat 2-0 geführt und am Ende 4-2 verloren. Ist gut möglich, dass einer dieser beiden Mannschaften, die da gestern aufeinander getroffen haben, nächstes Jahr in der Kreisliga A spielen würden. Und im Fall von Fortuna wäre es dann natürlich so, dass die zweite möglicherweise dann zur ersten wird.
Hatten wir schon mal mit Bayer, gell?
Ja, genau.
Tja, aber irgendwie ist das schon manchmal seltsam.
Die Zuschauerzahl hattest du genannt, ne?
400 Zuschauer.
Ja, also bei Fußball.de stand 377 und dann habe ich kurz gedacht, das kann eigentlich nicht sein. Aber wenn man natürlich die Geschichte kennt von Fortuna mit Clark Schwarm, der jetzt Trainer ist in Kronberg und davor ja Trainer bei Fortuna war, dann die Anschlusszeit 17.30 Uhr, es war kein Bundesliga, es war keine zweite Bundesliga. Der WSV hatte auch schon gespielt und insofern sind bestimmt alle WSV-Fans nach dem Oberhausen-Spiel nach Le Ain gefahren und haben da Fortuna 2 gegen Kronberg 2 gespielt.
Ja, und vor allem zu der Uhrzeit gibt es ja auch kein anderes Amateurspiel mehr. Ja. Also es kann ja auch sein, dass einige woanders waren und dann noch dahin gefahren sind. Aber das ist natürlich eine super Kulisse.
Dann war es trocken und Le Ain ist auch oben eine schöne Anlage. Die haben sowieso
vielleicht
immer eine gute
Zuschauerzahl. Vielleicht hat sich einer verschrieben, oder?
Ich weiß es nicht genau, aber ich kann mir das schon vorstellen. Dann,
also, das wäre natürlich doppelt so viel wie am Hardenberg waren. Da fand ein Spiel statt, was auch nicht ganz uninteressant für den Stand in der Kreisliga A ist. Die Jugoslavia gewinnt gegen TSV Union, gegen deine Mannschaft.
Genau. Jugoslavia gewinnt 2-1. Am Ende, wenn du die Punkte hast, hast du alles richtig gemacht. Also ich finde, wir haben ein gutes Spiel gemacht. Wir bekommen leider nach 23, 24 Minuten eine rote Karte, die meiner Meinung nach nicht berechtigt war. Aber das soll den Sieg von Jugos jetzt gar nicht schmälern. Aber ich finde, wir waren zu dem Zeitpunkt super im Spiel. Waren dann meiner Meinung nach bis zur Halbzeitpause trotz Unterzahl auch die bessere Mannschaft. Bekommen leider kurz nach Halbzeit 0-1 Rückstand, dann bist du im Rückstand und hast einen Mann weniger. Und dann kommt so eine zweite Schüsse-Szene. Wir bekommen relativ kurz danach einen Elfmeter, den wir leider nicht ins Tor unterbringen und sind trotzdem aber bis zum Ende dann noch trotz 0-2 Rückstand und noch einer weiteren roten Karte, die schon berechtigt ist, noch auf 1-2 rangekommen und haben dann alles versucht, bis zum Ende irgendwie den Ausgleich zu schaffen. Und das hat dann leider nicht geklappt, aber trotzdem bin ich mit der Leistung der Mannschaft gestern zufrieden gewesen. Und jetzt ist es erstmal so, dass wir mit ganz oben erstmal nichts zu tun haben, weil der Abstand ist einfach viel zu groß. Und Rott und Jugos sind im Moment die Mannschaften, nach denen sich alle richten müssen.
Rott halt 40 so. Punkte, Jugos 38.
Also Jugos als Aufsteiger, Jugoslawia als Aufsteiger. Egal, welche finanziellen Möglichkeiten da sind und welchen Kader. Beide Aufsteiger?
Rott ist kein Aufsteiger.
Rott ist kein Aufsteiger.
Aber Linde ist Aufsteiger und die spielen auch noch.
Aufsteiger ja, und jetzt. Die sind Dritter und haben gestern 1-0 durch ein spätes Tor vom wieder einmal starken Christian David übrigens nach super Doppelpass mit Leon Brieder.
Hab ich gesehen,
also die das ausspielen und Sombons Defensive da knacken, ist sensationell stark gespielt. Das mit der Ruhe auszuspielen, dann gewinnen die 1-0 in Sombon. Wie schwer es in Sombon ist, weißt du auch. Deswegen Linde bleibt oben dran. Mit jetzt 33, Sombon ist auch immer noch dran und Jugoslavia und auch Rott werden bestimmt auch mal eine Phase haben, wo es nicht so gut läuft. Aber
die spielen jetzt bald gegeneinander.
Die spielen jetzt in zwei Wochen gegeneinander, Andreas. Rott gegen Jugoslavia, 40 gegen 38 Punkte. Ich glaube, da wird es auf dem Rott mit Parkplätzen knapp werden. Die Parkplatzsituation ist da sowieso eher schwierig. Aber Jugoslavia, um darauf zurückzukommen, egal wie dieses Spiel gestern gelaufen ist, ich habe es selber nicht gesehen, aber die haben diese 38 Punkte und es ist Stand November 2024 nicht ausgeschlossen, dass die einen Durchmarsch machen in die Bezirksliga. Das ist schon bemerkenswert.
Was hat für Spannung gesorgt da in der Liga? Wird auch so bleiben, nehme ich mal an, bis zum Saisonende.
Ich glaube schon, dass das bis zum Ende spannend bleiben wird. Ob wir jetzt da nochmal eine Rolle spielen, das will ich jetzt gar nicht großartig, aber ich glaube schon, dass da mindestens 3, 4, vielleicht sogar eine fünfte Mannschaft da bis zum Ende, zumal zwei Mannschaften aufsteigen werden.
Das ist definitiv so.
Und ja, da gibt es immer noch eine Menge Punkte zu vergeben. Für uns gilt, wenn ich das kurz noch sagen darf, wir dürfen jetzt überhaupt nichts abschenken. Das habe ich gestern meiner Mannschaft auch gesagt. Wir müssen gucken, dass wir unsere Spiele, unsere Punkte holen.
Habt ihr jetzt die ganzen, sag mal, Top-Spiele oder Verfolgerduelle jetzt hinter euch oder wie geht's bei euch weiter?
Ja, wir haben die meisten. Wir haben dieses Jahr auf jeden Fall noch unser letztes Spiel in Heilinghaus. Das ist auch eine sehr gute Mannschaft. Nee, wir haben noch 3 Spiele, okay. Aber wir spielen gegen Sudberg in Breite-Burschenbarm. Das sind jetzt keine Mannschaften, die ganz oben mit dabei sind, aber wir haben auch Punkte liegen lassen gegen Mannschaften, die nicht ganz oben sind. Deswegen heißt es für uns, wir müssen jedes Spiel im Grunde genommen wie ein Endspiel angehen, versuchen die Punkte zu holen und dann müssen wir gucken, was eventuell irgendwann mal noch möglich sein könnte.
Aktuell seid ihr
aktuell sind wir raus.
Mit 27 so. Punkten hinten dran, aber Sombon und Linde sind noch in Reichweite und da bei Rott gegen Jugoslavia bekanntlich nächste Woche nicht beide dreifach punkten können, ist das die Chance für Sombon und Linde weiter ranzukommen und ich traue auch Linde allein wegen seiner mannschaftlichen Geschlossenheit und auch Sombon wegen seiner individuellen Qualität beiden total zu, bis zum Ende oben dran zu bleiben. Also es bleibt auf jeden Fall super spannend.
Ja, und dann gehen wir jetzt so langsam in den Jahresendspurt. Auch in der Bundesliga und mit der Nationalmannschaft hat jetzt einen Deckel drauf gemacht erstmal. Pokal ist, glaube ich, auch nicht mehr dieses Jahr.
Nee, ich glaube nicht.
Nee. Kreispokal ist
Kreispokal
noch. Kreispokal ist Anfang, jetzt diese Anfang Woche. Dezember.
Diese Woche sind, ich meine, Jugos spielt gegen Tütki Cefelbet diese Woche, ja. 20. meine ich, habe ich gesehen. Das heißt, Jugos hat nicht nur wichtige Meisterschaftsspiele, die haben auch noch ein Pokalspiel, was diese Woche stattfindet. Und das ist dann auch nicht so einfach, da jetzt zum Ende hin so viele schwierige Spiele zu haben.
Das ist richtig. Jugoslawia spielt jetzt gegen Türkgücü Felbert am Mittwoch. Die anderen Kreispokalspiele sind aber erst in der ersten Dezemberwoche, unter anderem Kronberg in ASV Mettmann. Ich glaube nicht, dass das ein Spiel ist, was man unbedingt in der Phase jetzt gerne hat, weil ASV Mettmann auch richtig gut ist. Und zwei Lokalderbys mit TFC gegen FSV Vohwinkel und Linde gegen Ronsdorf. Das ist natürlich auch spannend. Ja. Linde spielt gegen Ronsdorf im Pokal. Und vier Tage später spielt man dann gegen Ronsdorf 2 in der Liga. Also man darf sich mit beiden Seniorenmannschaften vom TSV Ronsdorf.
Gegen Ronsdorf.
Bei Linde spielen auch viele, die einfach mal in Ronsdorf gespielt haben. Also da ist auch Brisanz. Also wenn da nicht jetzt unbedingt an dem Tag, wo die gegeneinander spielen, minus 12 Grad auf Linde sind, dann würde ich mir das wohl auch angucken.
Ja.
Du auch, Inni?
Ich auch, ja.
Ja, Marc, wie sieht's aus zur Lotte? Hertha und Lotte, aber wir fahren zur Lotte. Bist du dabei am Samstag?
Klar. Sind noch nur 150 Kilometer. Hey, also ich sag mal so, wir wollten ja eigentlich auch mal mit dem WSV aufsteigen und da wären 150 Kilometer in der dritten Liga wären ja ein Witz gewesen.
Insofern, ich muss gestehen, das wird meine Lotte-Premiere. Ich habe es immer irgendwie geschafft, nicht hinzukommen. Vielleicht war es mir auch immer zu weit. Ja, also wenn ich sagen würde, mit frohem Herzen nach Lotte zu fahren, das muss ich ehrlich sagen, wird so ein bisschen... wir sind auch schon mal nach Rödinghausen gefahren und haben gedacht, wir kommen unter die Räder und haben mit dem WSV dann 4-0 gewonnen.
Es waren leider andere Zeiten.
Und die Lotte, sind schon viele nach Lotte gefahren, nicht alle sind wiedergekommen, aber wir hoffen, dass wir am Montag Gutes zu berichten haben von dem WSV, der sich gefestigt hat, der vielleicht 0 gespielt hat und dann die Hinrunde positiv abschließen kann.
Und Öni geht nächste Woche. Am Sonntag gehst du Glühwein trinken, oder?
Eventuell, ja, kann gut sein. Vielleicht auch zwei, mal gucken.
Kann der Uni auch mal entspannen.
Ja. Man sieht sich im Stadion oder auf dem Weihnachtsmarkt. Bis dann, alles Gute und ja, viel Erfolg für alle, die gegen den Bällchen kicken.
Tschö.
Ciao, ciao.
Dies ist ein Podcast der WZ.